Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Einzwinger, ich grüße Sie. Warum die Kommunalwahlen in der Türkei für die politische Zukunft des Präsidenten Erdogan von Bedeutung sein könnten, erfahren Sie gleich bei uns. Besonderes Augenmerk liegt auf den Ergebnissen in Ankara und Istanbul. Wir sind mit unserem Korrespondenten dort in Istanbul verabredet. Die Präsidentenwahl in der Ukraine läuft in erster Runde. Es zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab und wie die Stimmung im Land am Wahltag ist, das hören Sie dann. In der Slowakei steht schon fest, wer die Präsidentenwahl gewonnen hat. Erstmals wird eine Frau das Amt dort übernehmen. Was von der Anwältin Čaputová zu erwarten ist, darüber berichten wir. Bundesverkehrsminister Scheuer steht unter Druck, etwas mehr für den Klimaschutz zu tun. Und nun will er die Verbreitung von E-Autos durch mehr Ladesäulen vorantreiben. Aber ob das zu finanzieren ist, auch das wird Thema dieser Sendung sein. Zum Abschluss unsere Sportberichterstattung und im Anschluss gibt es im Hintergrund einen Rückblick. Vor 100 Jahren die Gründung des Bauhauses in Weimar. Darum geht es dann ab 20 vor 7. Der Umgang mit Oppositionellen, Menschenrechtlern, Journalisten wird ja immer wieder kritisiert. Doch wie schaut die Bevölkerung auf den türkischen Präsidenten Erdogan und seine islamisch-konservative Partei? Lage und Stimmung im Land werden sich auch in den Kommunalwahlen dort in der Türkei spiegeln. So die Erwartungen, etwa 57 Millionen Türken waren ja landesweit aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen. Jetzt sind die Türen der Wahllokale bereits geschlossen. Wir rechnen mit Ergebnissen noch heute Abend und Christian Buttgereit ist unser Beobachter, uns aus Istanbul zugeschaltet. Herr Buttgereit, wie ist denn Ihr aktueller Stand zum Wahlausgang? Was wissen wir schon?
Wir wissen im Moment noch nichts, außer dass die Wahlkommission eben bekannt gegeben hat, dass die ersten Ergebnisse jetzt um 19:15 bekannt gegeben werden sollen. Im Moment scheint es so, als würden erstmal die Oberbürgermeister ausgezählt, dann eben die Stadtparlamente, die Stadtteilbürgermeister dann. Aber spannend wird eben die Frage, wer macht das Rennen in Ankara und wer macht das in Istanbul?
Warum ist das so wichtig?
Diese beiden Städte sind die bedeutendsten in der Türkei. Ankara, die Hauptstadt, da hat die AKP von Erdogan und deren Vorgängerparteien haben dort jahrzehntelang regiert. Ebenso in Istanbul, wo Erdogan ja selbst Oberbürgermeister war. In Istanbul deutet es jetzt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin zwischen dem AKP-Kandidaten Binali Yildirim, dem früheren Ministerpräsidenten und späteren Parlamentspräsidenten, und seinem Herausforderer von der eher sozialdemokratischen CHP. Und in Ankara, dafür führt der CHP-Kandidat in den Umfragen auf jeden Fall. Wir werden sehen gleich, ob das tatsächlich an der Wahlurne auch so ausgegangen ist. Und wenn die AKP diese beiden Städte verlieren sollte, dann ist das schon zumindest ein gewaltiger Image-Schaden.
Also man kann sagen, es geht um viel. Im Vorfeld war auch die Rede von einem Wahlkampf, als kämpfe der Präsident um sein Amt. Tatsächlich ist das so eine große Bedeutung?
Es war unglaublich. Also Erdogan ist zum Teil 6-mal, zum Teil 8-mal aufgetreten am Tag in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Stadtvierteln von Großstädten, hat seine Wähler versucht zu mobilisieren, als ginge es wirklich um seine Person, der eigentliche Kandidat vor Ort. Der ging dann schon ein wenig unter und Erdogan kämpfte eben so, weil er befürchtet, dass er auch manche Stadt verlieren kann. Was Ankara anbelangt, hatte er schon angekündigt, sollte Ankara tatsächlich an die CHP gehen, dann würde die Stadt bald unter Zwangsverwaltung gestellt. Das klingt erstmal wie ein schlechter Witz, aber man muss wissen, dass die türkische Regierung das bereits getan hat mit vielen Städten im überwiegend kurdisch besiedelten Südosten. Da waren Bürgermeister der pro-kurdischen HDP ins Amt gewählt worden und sie sind einige Monate später dann durch Zwangsverwalter ersetzt worden. Also die Wähler sind damit auch ihre Stimme beraubt. Und Erdogan hat wirklich so gekämpft, als ginge es um alles. Es geht ihm letztendlich auch darum, dass er und seine Partei praktisch bis in die kleinsten Niederungen dieses Staates entsprechend verwurzelt sind und eben auch noch jeden Ortsbürgermeister stellen.
Und Oppositionspolitiker bezeichneten ja auch den Wahlkampf als nicht fair. Wie ernst muss man das nehmen? Wie sehr könnte das den Ausgang denn tatsächlich auch beeinflusst haben?
Der Wahlkampf war auf jeden Fall nicht fair. Das sieht man schon daran, dass etwa die AKP und Erdogan etwa 10-mal so viel Sendezeit im staatlichen Fernsehen TRT hatten wie die Opposition. Es sind Politiker der HDP noch kurz vor der Wahl verhaftet worden. Man hat Wähler aus den Verzeichnissen gestrichen. Eigentlich ging es da um Karteileichen. Es waren aber auch quicklebendige Wähler rausgeworfen worden. Bis sie das gemerkt haben, waren die Fristen verstrichen, sich wieder reinschreiben zu lassen. Auch da sind einige 10.000 Wähler ihrer Stimme beraubt. Auch hier handelt es sich überwiegend um Sympathisanten der prokurdischen HDP. Ob die Wähler, die jetzt wählen dürfen, das Ganze eben auch so wahrnehmen, ob sie ihr Wahlverhalten danach richten, man wird es gleich sehen, wenn die Ergebnisse kommen. Aber de facto ist es natürlich so, dass sich eben dadurch die Republik noch nicht ändert, weil es dann am Ende ja doch nur Kommunalwahlen sind.
Und es gab während der Wahl einige Auseinandersetzungen heute. Es gab auch Verletzte und in Ostanatolien sind 2 Menschen erschossen worden. Dazu gab es Berichte zu den Hintergründen, aber eben keine unabhängigen Bestätigungen. Was können Sie uns zu der Tat sagen?
Ja, das war in Malatya in Ostanatolien. Es sind wohl 2 Sympathisanten von unterschiedlichen Kandidaten aneinander geraten. Es fielen dann Schüsse. Es gab diese beiden Toten. Es gab noch einen weiteren Zwischenfall in der Provinz Diyarbakir. Da gab es ein Handgemenge mit Zuhilfenahme von Gewehren, Messern und Holzstangen. Da sind 14 Menschen bei verletzt worden. Das sind tragische Zwischenfälle bei dieser Wahl. Man muss aber sagen, bei der Kommunalwahl vor 5 Jahren gab es 12 Tote. Von daher ist dieser Wahltag wohl auch für türkische Verhältnisse noch relativ glimpflich abgelaufen.
Und Herr Buttgereit, Sie haben eingangs gesagt, es wird mit Ergebnissen gerechnet um 17:45. Meine Uhr gibt mir jetzt 18:16 an. Ich weiß nicht, ob Sie inzwischen schon auf Ihrem Schirm Zahlen haben, die uns ein bisschen weiterbringen, was die Ergebnisse angeht.
Also die ersten kommen jetzt tatsächlich an. In Istanbul beispielsweise führt danach die AKP von Erdogan mit etwa 52% vor der CHP mit 45. In Ankara führt angeblich auch die AKP. Das ist sehr überraschend. Wir müssen mal gucken, ob es bei diesen Ergebnissen noch bleibt und ob es da tatsächlich um die Oberbürgermeister geht oder um die Stadtparlamente. Das sieht jetzt im Moment erstmal nach den Stadtparlamenten aus. Wir werden die weiteren Zahlen im Laufe des Abends abwarten.
Das werden wir ebenfalls tun. Erstmal vielen Dank, Christian Buttgereit, für diese Informationen bis hierhin. Weiteres dann auch in unserer Spätausgabe ab 23.05 Uhr in Deutschlandfunk und natürlich in unseren Nachrichten. Insgesamt 39 Bewerber. Jetzt schauen wir in ein anderes Land. Das hat zur Folge, dass der Wahlzettel in der Ukraine fast 1 Meter lang ist. Rund 30 Millionen Wahlberechtigte waren regelrecht herausgefordert, muss man sagen, auf dieser langen Liste ihren Kandidaten zu finden. Wer hat da die Nase vorn? Wer zieht in die Stichwahl? Das werden wir ebenfalls erst nach unserer Sendung erfahren. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr unserer Zeit. Aber einen Favoriten, den gibt es ja. Auf den schauen wir jetzt auch noch einmal. Einen Komiker, der sich im Wahlkampf mit bissigen Liedern über Korruption und Vetternwirtschaft im Land lustig gemacht hat und damit wohl auch ankam. Florian Kellermann beschreibt die Stimmung am heutigen Wahltag. Neben dem Komiker Selenskyj werden auch Präsident Poroschenko und der früheren Ministerpräsidentin Timoschenko Chancen auf den Einzug in die Stichwahl ausgerechnet.
Im Wahllokal in der Proriesna-Straße in Kiew herrscht schon am Morgen reger Betrieb. Vor den 5 Wahlkabinen bildet sich sogar eine kleine Schlange. Die Kiewer werfen die Stimmzettel in die durchsichtigen Wahlurnen. Draußen auf der Straße verraten manche der Wähler, wie sie sich entschieden haben. Ich habe für Julia Timoschenko gestimmt. Ich habe sie immer gewählt und bleibe ihr treu. Sie hat versprochen, dass das Gas für uns wieder billiger wird. Schon als Ministerpräsidentin hat sie Politik für die kleinen Leute gemacht. Ralina Petrivna, 67 Jahre alt, ist mit ihrer Nachbarin gekommen. Die sagt zwar nicht, für wen sie gestimmt hat, aber auf keinen Fall für den Amtsinhaber Poroschenko. Ich habe ihn vor 5 Jahren gewählt und bin sehr enttäuscht. Er hat versprochen, den Krieg in der Ostukraine zu beenden, aber er verdient noch am Krieg und schon 13.000 Menschen sind gestorben. Petro Poroschenko hat einen schweren Stand. Vor 5 Jahren gewann der milliardenschwere Unternehmer noch im ersten Wahlgang. Nun muss er um den Einzug in die Stichwahl zittern. Der stark gestiegene Gaspreis und der anhaltende Krieg sprechen gegen ihn und die nach wie vor allgegenwärtige Korruption. Doch die Früchte seiner Arbeit würden erst noch sichtbar, erklärte Poroschenko. In den ersten 5 Jahren meiner Amtszeit haben wir das Fundament für einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung gelegt. Wir haben das Land reformiert und stehen in internationalen Ratings jetzt deutlich besser da. Die Wirtschaft wird wachsen und der Wohlstand steigen. Ein Mann um die 50 mit seinem Sohn verlässt das Wahllokal in der Proriesna-Straße. Er sagt nur einen Satz. Wir haben für einen jungen Kandidaten gestimmt. Die Jungen müssen endlich das Ruder übernehmen. Damit kann er nur einen meinen, Volodymyr Zelensky, 41 Jahre alt. Er führt die Umfragen deutlich an. Zelensky ist die große Überraschung des Wahlkampfes. Er hat sich in den vergangenen 20 Jahren nämlich als Kabarettist einen Namen gemacht. Seinen Wahlkampf führte er höchst unkonventionell. Zelensky verzichtete weitgehend auf Auftritte als Kandidat. Er tourte einfach weiter mit seiner Kabaretttruppe durch die Ukraine. Am Samstag herrschte eigentlich Wahlruhe, Wahlkampf war verboten. Aber Zelenskys Show kam am Abend trotzdem im Fernsehen, in seinem Haussender 1+1. Dessen Eigentümer, der Oligarch Ihor Kolomoyski, steht hinter Zelensky und würde bei dessen Sieg erheblichen Einfluss auf die ukrainische Politik gewinnen. Ein echtes Programm hat Zelensky nicht. Wichtig sei die Persönlichkeit des Präsidenten, unterstrich er in Interviews. Es heißt immer, wir können unsere Bürger doch nicht zwingen, dass sie den Kot ihrer Hunde wegputzen oder nicht betrunken Auto fahren. So sei eben unsere Mentalität. Aber das ist eine Lüge. Das Problem ist, dass sich die Elite, angefangen beim Präsidenten, genau solches Verhalten erlaubt. Das Volk sieht das und sagt sich, dann dürfen wir das auch. Wer außer Zelensky in die Stichwahl kommt, ist heute die spannendste Frage. Der Amtsinhaber Poroschenko oder die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko. Sie lagen in Umfragen etwa gleich auf.
Florian Kellermann über die Wahl in der Ukraine, die wir auch über den Abend hinweg weiter verfolgen und in Nachrichten und unserer Spätausgabe um 23.05 Uhr Sie auch informieren. Wer ist diese Frau, die nun künftig, als erste Frau übrigens, als Präsidentin der Slowakei fungieren wird? Susanna Čaputová war bis vor kurzem politisch noch recht unbekannt. Die Bürgeranwältin wurde in der Stichwahl mit mehr als 58% der Stimmen zur Präsidentin des Landes gewählt. Peter Lange ist unser Korrespondent in Prag, kann uns mehr über die Siegerin sagen, die im Wahlkampf die Forderungen einer Protestbewegung gegen Korruption übernommen hatte und nun einen neuen, von Fairness geprägten Politikstil einführen möchte.
Das ganz Spontane liegt ihr noch nicht so. Ihre Ansprachen liegt sie noch ab, aber trotzdem hat das, was sie sagt, ihren eigenen Sound. Und mit dem hat sie den Nerv vieler Menschen getroffen. Susanna Čaputová, vergangene Nacht, nachdem ihr Wahlsieg feststand. Vielleicht haben wir gedacht, Gerechtigkeit und Fairness in der Politik ist nur ein intellektuelles Thema. Wir sehen nun aber, dass es die Sehnsucht vieler Menschen in unserer Gesellschaft ist. Vielleicht dachten wir, Anstand in der Politik ist ein Ausdruck von Schwäche. Heute sehen wir, es kann auch unsere Stärke sein. Ein Gespür für starke Symbole hat sie offenbar auch, denn ihr erster Weg führte sie in Bratislava zu dem provisorischen Mahnmal für Jan Kuciak und Martina Kuschnirova. Für den ermordeten Journalisten und seine Verlobte zündete sie dort eine Kerze an. Die Wahl von Susanna Čaputová sehen Kommentatoren wie Marian Leschko als Beginn eines Wandels. Wir sind wirklich an einem Punkt angelangt, an dem das Gesamtbild eines Kandidaten entscheidet, wie er sich sein ganzes Leben benommen hat und nicht sein Geschlecht. 58,4% hat Čaputová in der Stichwahl bekommen, ihr Konkurrent Maroš Šefčovič 41,6. Der parteilose EU-Kommissar, aufgestellt von der affärenbelasteten Smer, bedankte sich zwar für deren Unterstützung, nach Ansicht vieler war das für ihn aber ein Handicap. Meine Mission war, dass die Slowakei weiterhin klar als proeuropäisches Land wahrgenommen wird, mit der Ambition, eine wichtige Rolle in der EU zu spielen. Diese Mission habe ich erfüllt, darauf bin ich stolz. Šefčovič verhielt sich im Wahlkampf ebenfalls recht fair und verzichtete auf persönliche Angriffe. Dass sich die Partei von Ex-Ministerpräsident Robert Fico gegenüber der neuen Präsidentin diesen Stil zu eigen machen wird, daran glaubt Marian Leschko nicht. Anfangs wird es noch ganz idyllisch sein, aber dann wird es sich dramatisch und dynamisch entwickeln. Es stehen Europa- und Parlamentswahlen bevor. Sobald dies mehr glaubt, dass ihr Kritik und Attacken auf die Präsidentin helfen können, ist ein solcher Versuch nicht auszuschließen. Susanna Čaputová hat der Smer geführten Regierung von Ministerpräsident Pellegrini eine konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Sie hat aber auch klargemacht, dass sie die Slowakei erst am Beginn eines Wandels sieht. Abgeschlossen sei der erst, wenn die gegenwärtige Koalition abgelöst ist. Insofern wird die künftige slowakische Präsidentin wissen, was sie erwartet.
Peter Lange über die neue Präsidentin in der Slowakei und ihre Ziele. Und das Ganze ist auch Thema unseres Kommentars ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Der Schutz des Klimas, ein wichtiges, ja, und auch ein Thema, das zu populären Aktionen im Moment ja reizt. Gerade ging zur Earth Hour in aller Welt für eine Stunde die Lichter aus. Die Beleuchtung zahlreicher Wahrzeichen wurden abgestellt. Die Friday for Future-Proteste ziehen weiterhin viele Schülerinnen und Schüler an. Und wie will die Politik die Klimaziele erreichen? Der Druck wird stärker, das merkt man deutlich. Eine Antwort des deutschen Verkehrsministers lautet mehr Elektroautos. Und dafür fordert er nun ein finanzstarkes Förderprogramm ein. Er möchte, dass es auch in den Garagen bald mehr Ladestationen geben wird. Und Volker Fintermer hat sich genauer angesehen, Wunsch und Wirklichkeit. Das Ganze kostet natürlich Geld. Es dürfte also eher schwierig werden, die Idee auch umzusetzen.
In den jüngst vorgestellten Eckpunkten des Bundeshaushalts für das kommende Jahr schneidet der Etat von Verkehrsminister Andreas Scheuer unterdurchschnittlich ab. Während der Haushalt insgesamt um 1,7% gegenüber dem laufenden Jahr zulegen soll, stehen dem Verkehrsministerium nur 0,5% mehr bei den Ausgaben zur Verfügung. Knapp 30 Milliarden Euro umfasst der Etat. Ein Großteil davon ist jedoch für den Ausbau der Straßen- und Schieneninfrastruktur gebunden. Für den Ausbau der Ladestationen von Elektroautos ist da bislang nur ein Bruchteil vorgesehen. Bislang wurden bundesweit Anträge für insgesamt knapp 16.000 Ladestationen bewilligt. Das entspricht einem Fördervolumen von mehr als 76 Billionen Euro. Mit der letzten Tranche bis Ende Februar wurden nochmals jeweils 5.000 Schnell- und Normalladepunkte bewilligt, sodass das Fördervolumen auf rund 118 Millionen Euro angestiegen ist. Jetzt will Verkehrsminister Andreas Scheuer das Tempo deutlich erhöhen und fordert für den Haushalt 2020 eine Milliarde Euro zusätzlich. Wir wollen für die Bürger Ladepunkte und deren Einbau in der eigenen Garage zur Hälfte fördern. Dafür brauchen wir sofort eine Milliarde Euro. Das muss sich im Bundeshaushalt abbilden, sagte Scheuer der Bild am Sonntag. Bislang fehlt eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, was als deutliches Hemmnis für den Durchbruch der E-Mobilität gilt. Weil bis zu 85% der E-Auto-Besitzer ihre Fahrzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz laden, soll der Staat beim Ausbau privater und gewerblicher Ladestationen bis zu 50% der Kosten übernehmen. Eine Normalladestation mit Einbau und Netzanschluss würde dann mit bis zu 3.000 Euro gefördert. Für eine Schnellladestation gäbe es bis zu 30.000 Euro dazu. Das entsprechende erneuerte Förderprogramm soll bis Juli in Kraft treten. Offen bleibt aber, ob die Kosten aus dem bereits geplanten Etat finanziert werden oder es tatsächlich zu einer Aufstockung der Mittel für den Verkehrsetat kommen wird.
Volker Fintermer, und aus den Reihen von SPD und Grünen kommt bereits Kritik an den Ladestationsplänen von Verkehrsminister Scheuer. Der Ausbau der Elektromobilität sei zwar richtig, jedoch nur ein Baustein, sagte etwa die SPD-Verkehrspolitikerin Rehlinger den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das allein werde nicht ausreichen, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Und grünen Haushaltspolitiker Kindler hätte gerne mit Blick auf unnötige Verkehrsprojekte eine andere Prioritätensetzung. Dann sei auch genug Geld für die Elektromobilität da. Lange Verträge mit Telefonanbietern, an die will Bundesjustizministerin Barley jetzt ran. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in der heutigen Ausgabe. Die Idee stößt bereits auf Widerstand, hören wir von Andrea Müller, die zunächst erklärt, um was es der Justizministerin genau geht.
Verträge für Handys oder Fitnesscenter können zum Ärgernis werden für viele Verbraucher. Erst laufen sie 2 Jahre und wer die Kündigungsfrist verpasst, kommt erst nach einem weiteren Jahr aus dem Vertrag wieder raus. Verbraucher- und Justizministerin Barley von der SPD will das ändern. Ihr Vorschlag, höchstens 1 Jahr sollen Verträge künftig gelten, verlängerbar um maximal 3 Monate. Schutz vor Kostenfallen ist das Eckpunktepapier überschrieben, das seit 2 Wochen in der Bundesregierung abgestimmt wird. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bekommt Ministerin Barley jetzt Unterstützung von der CDU. Der Abgeordnete Sebastian Steinecke hält kürzere Laufzeiten bei Mobilfunk- oder Fitnessverträgen für sinnvoll. In anderen Bereichen müsse erst geprüft werden, ob für den Verbraucher Nachteile entstehen. Die FDP befürchtet, die Reform könne sich rächen. Kürzere Laufzeiten führen zu höheren Preisen, warnt Verbraucherexpertin Willkomm. Tabea Rösner von den Grünen lobt Barleys Initiative. Sie fordert aber, dass die Verträge nach der Mindestlaufzeit monatlich gekündigt werden können.
Die Laufzeiten für Telefonverträge kürzer halten, Andrea Müller über die Idee der Justizministerin. Der Papst zu Besuch in Marokko, der zweite Besuch in einem muslimischen Land innerhalb von 2 Monaten. Anfang Februar war Franziskus ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nun also mit Marokko das Land, in dem Christen zwar offiziell ihren Glauben frei ausüben dürfen, der Islam aber die Staatsreligion ist, der 99% der Einwohner angehören. Die Katholiken also eine Minderheit. Jörg Seiselberg begleitet den Papst auf seiner Reise und erklärt uns auch, warum die Messe des Papstes heute dennoch so gut besucht war. Es waren viele Migranten unter den Teilnehmern.
Es war mit mehreren tausend Besuchern die bislang größte katholische Messe in Marokko. Das Bild und die Atmosphäre auf den Rängen des überdachten Prinz Moulay Abdallah Stadions prägten vor allem Migranten aus Zentral- und Westafrika. Zehntausende sind in den vergangenen Jahren beim Versuch nach Europa zu gelangen in Marokko gestrandet. Ich freue mich über den Papstbesuch. Wir sind viele Migranten aus Schwarzafrika hier. Wir haben den Papst gesehen. Das ist eine Segnung für uns. Wir sind sehr glücklich. Mein Papst, erinnern Sie sich an uns. Wir leiden, weil wir unsere Länder verlassen mussten, katholische Länder. Wir hatten Kriege, wir hatten Tote, wir hatten Vergewaltigungen, Massaker. Unmissverständlich wie noch nie auf einer Auslandsreise hat der Papst das Thema Migration in den Mittelpunkt gestellt. Marokko ist in den vergangenen Monaten zu einem der Hauptdurchgangsländer für Migranten geworden, die sich aus den Ländern südlich der Sahara aufmachen Richtung Europa. Viele von denen, die es nicht schaffen, bleiben in Marokko, häufig mittellos und hilfebedürftig. Die kleine katholische Gemeinde in Marokko engagiert sich für die Migranten und Flüchtlinge im Land, daran erinnerte Franziskus in seiner Predigt. Unter anderem die Caritas hilft, in Marokko gestrandeten Menschen aus Zentral- und Westafrika medizinische Hilfe und Unterstützung zu finden.
Gracias.
Danke für die Bemühungen, dass diese Gemeinschaften Oasen der Barmherzigkeit sind. Ich ermutige und bestärke euch darin, weiter die Kultur der Barmherzigkeit wachsen zu lassen. Eine Kultur, in der niemand mit Gleichgültigkeit auf den anderen schaut oder den Blick abwendet, wenn er das Leid der Mitmenschen sieht. Der Platz der Kirche, das hat Franziskus mehrfach in seinen 2 Tagen in Marokko deutlich gemacht, sei an der Seite der Migranten. Eine christliche Politik müsse eine Politik sein, die sich dafür einsetze, Migranten aufzunehmen, sie zu schützen, zu fördern und zu integrieren. Ausdrücklich bekannte sich Franziskus zum UN-Migrationspakt. Gemeinsames Engagement für Migranten, Hilfe für die Benachteiligten. Hier sieht der Papst Christen und Muslime Seite an Seite. Möge dies auch ein Weg sein des Dialogs und der Zusammenarbeit mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern und mit allen Menschen guten Willens. Die Liebe insbesondere zu den Schwächsten ist die beste Gelegenheit, um auch zukünftig eine Kultur der Begegnung zu fördern. Der Dialog mit dem Islam war in Marokko ein weiterer Schwerpunkt des Papstbesuches. Franziskus und König Mohammed, Oberhaupt aller marokkanischen Gläubigen, sprachen sich gemeinsam gegen Extremismus und religiösen Hass aus. Die Aufgabe der Religionen in der heutigen Zeit sei, so Franziskus, nicht das Trennende zu betonen, sondern Brücken zu bauen. In seiner Begegnung mit den Gläubigen in der Kathedrale von Rabat am Morgen hatte der Papst betont, Brüderlichkeit sei der Kern von Religion. Diese Brüderlichkeit wird beschädigt durch die politischen Bestrebungen von Integralismus und Spaltung sowie durch maßlos gewinnorientierte Systeme und abscheuliche ideologische Tendenzen, die die Handlungen und Schicksale von Menschen manipulieren. Franziskus unterstrich, das soziale Engagement der katholischen Kirche in muslimischen Ländern diene nicht der christlichen Missionierung. Überhaupt zeigte sich der Papst als guter Gast, würdigte unter anderem die religiöse Toleranz des Königs. Die Christen in Marokko können ihren Glauben weitgehend ungehindert ausüben, allerdings ist auch hier ein Übertritt vom Islam zum Christentum verboten. Auch in Rabat wurde deutlich, für den vom Papst gewünschten Dialog mit den Muslimen sucht Franziskus gezielt den Schulterschluss mit Vertretern eines relativ liberalen Islams. Nach den Führern der Vereinigten Arabischen Emirate im vergangenen Monat, jetzt mit dem König von Marokko.
Der Papst also zu Besuch in Marokko. Jörg Seiselberg informierte uns darüber. Und wir kommen zur Sportberichterstattung. Die Fußball-Bundesliga spielt da wieder eine Rolle. Astrid Rawohl bei mir im Studio. Hallo.
Hallo, und kaum ist Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt, da werden schon die Medienberichte mehr, wonach Trainer Thomas Doll und Manager Horst Held das Aus bei dem Krisenclub droht. Dabei hatten die Niedersachsen heute Nachmittag gegen Schalke 04 durchaus Chancen, verwerteten diese aber nicht und unterlagen entsprechend unglücklich. Moritz Kasserlet.
Gut war es nicht von den Schalkern, aber dieser 1:0-Sieg in Hannover ist ein ganz, ganz wichtiger für die Königsblauen. Gleichzeitig aber auch ein glücklicher. Serdar erzielte das Tor des Tages bereits in der 39. Minute. Aber Hannover war insgesamt die bessere und auch gefährlichere Mannschaft. Insbesondere im zweiten Durchgang vergaben die Gastgeber viele gute Möglichkeiten, trafen entweder nur die Latte oder verzweifelten am herausragenden Schalker Torwart Alexander Nübel. Den Schalkern wird's egal sein. Sie sammeln ganz, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf mit diesem 1:0 in Hannover. Und für die Gastgeber, die nun Tabellenletzte sind, wird es im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ganz, ganz düster.
Und in der letzten Partie dieses 27. Bundesligaspieltages steht es aktuell zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart nach 35 gespielten Minuten noch torlos 0:0 unentschieden. In der zweiten Liga dagegen zementiert der erste FC Köln nach dem Kantersieg über Holstein Kiel Tabellenplatz 1. Stefan Kausen.
Der Bundesliga-Aufstieg, der rückt immer näher für diesen ersten FC Köln, der einfach nicht zu stoppen scheint. Der fünfte Sieg in Folge und nach vorne läuft es schlicht und ergreifend rund. Wieder 4 Tore, 2 vor der Pause. Terodde mit seinem 27. Treffer, dann Hector nach dem Wechsel Cordoba und quasi mit dem Schlusspfiff der eingewechselte Modest. 4:0, der fünfte Kölner Sieg in Serie.
Im Abstiegskampf verpasste Schlusslicht FC Ingolstadt dagegen beim 1:2 gegen den SV Sandhausen den Sprung von Platz 18. Greuther Fürth verspielte gegen Arminia Bielefeld zudem eine 2:0-Führung und musste sich mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen. Die Fußballerinnen des SC Freiburg sind bis dato im DFB-Pokal noch nicht weiter als bis ins Halbfinale gekommen. Diesmal aber gelang der Sprung ins Endspiel, weiß Julia Metzner.
Es war ein historischer Nachmittag für die Freiburgerinnen. 5-mal zuvor waren die SC-Frauen im Halbfinale gescheitert. Nach dem 2:0-Erfolg in Hoffenheim stehen sie jetzt erstmals in der Vereinsgeschichte im Endspiel. Janina Minge sorgte mit ihrem Tor in der 26. Minute für die verdiente 1:0-Pausenführung. Kurz nach der Pause dann das 2:0. Hoffenheims Leonie Pankratz traf ins eigene Tor. Es war die Vorentscheidung und der Endstand. Am 1. Mai trifft Freiburg bei seiner Pokalfinalpremiere in Köln auf Titelverteidiger Wolfsburg. Der VfL gewann im zweiten Halbfinale bei Bayern München mit 4:0.
Nach den Eishockeyvereinen aus Mannheim und München ist auch der Kölner EC ins Playoff-Halbfinale eingezogen, nach einer unglaublichen Aufholjagd gegen den ERC Ingolstadt. Burkhard Hupe.
Ein 3:2, ein hochdramatisches Eishockeyspiel, dieses 7. Viertelfinale zwischen Köln und Ingolstadt. Der Mann des Nachmittages, der Kanadier Ryan Jones, der die Kölner mit 1:0 und mit 2:1 in Führung brachte. Freddy Tiffels kurz vor dem Ende mit der vermeintlichen Entscheidung zum 3:1, aber Ingolstadt steckte nicht auf, kam durch Mike Collins noch einmal zurück ins Spiel und eine Minute blieb den Gästen noch, aber in dieser Minute kamen sie zu keiner weiteren Möglichkeit und die Kölner feiern also diesen Foto-Finish-Erfolg im Playoff-Viertelfinale gegen die Gäste aus Ingolstadt.
Und die Füchse aus Berlin, die haben ihr letztes Gruppenspiel im EHF-Pokal klar gewonnen. Das Handballteam aus der Hauptstadt, das schon vor der Partie gegen die Ungarn den Sieg in Gruppe A und damit den Viertelfinaleinzug sicher hatte, beeindruckte auch Nikolaus Hillmann.
Zum Abschluss der Gruppenphase im EHF-Cup gewinnen die Füchse klar und deutlich gegen Balaton Füredi mit 36:23. Nur in der ersten Hälfte ein spannendes, ausgeglichenes Spiel vor 9.000 Zuschauern, 16:14 der Stand zur Pause. In der zweiten Hälfte dann die Füchse deutlich überlegen mit stabiler Defensive, einem sehr guten Malte Semisch im Tor und zwei überragenden Spielern in der Offensive, Hans Lindberg und Matthias Sachison mit jeweils 9 Toren. Am Ende ein verdienter und deutlicher 36:23 Erfolg.
Außerdem gab es in der Handball-Bundesliga noch diese Ergebnisse. Lemgo bezwang Erlangen 31:23. Göppingen und der TSV GWD Minden trennten sich 21:21 unentschieden. Bietigheim verlor gegen den Bergischen HC 21:28. Und Hannover unterlag der HSG Wetzlar mit 23:25. Auch dazu nachher mehr in der Sendung Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr. Dann gibt es natürlich auch noch Fußball. Zwischen Frankfurt und Stuttgart steht nach 39 Minuten immer noch 0:0 unentschieden.
Und das waren die Sportberichte, vorgetragen und präsentiert von meiner Kollegin Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion. Damit gehen die Informationen am Abend an diesem Sonntagabend zu Ende. Ich bin Petra Enzminger. Danke fürs Zuhören.